die Herrlichkeit und die Gnade Gottes, die Größe Gottes, ja, den Reichtum des Herrn entdecke. Und wenn du einmal dem Herrn begegnet bist, kommst du nicht mehr los. Stell dir mal vor, du bist einem König begegnet, einem Präsidenten oder Kanzlerin. Das sag ich schon, wenn du der Kanzlerin begegnet bist, dann kommst du auch nicht mehr los. Verstehst du? Da denkst du, ach, was ist da passiert? Dann wäschst du dir nicht mal die Hände mehr. Aber wenn du dem Herrn begegnest, das ist das Tollste, das Größte und das Gewaltigste. Das vergisst du nicht und da kannst du auch nicht mehr abfallen, da kannst du auch nicht mehr lau werden, da kannst du nicht mehr träge werden. Du bist begeistert, begeistert von Gott. Und genau das ist, worum es mir heute geht. Erblicke die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du das einmal erlebst hast, dann weißt du, eine feste Burg ist unser Gott. Dann kannst du nicht mehr lassen. Das ist nicht mehr. Wenn du dem König aller Könige begegnest, dem Allmächtigen, so. Ganz herzlich eingeladen für morgen. Morgen haben wir das tolle Thema hier und ich lade dich ganz herzlich ein für morgen, dass du Gottes Wort hörst. Und zwar das Thema wird sein, was erwartet mich als Überwinder? Was kommt auf mich zu? Was bekomme ich? Was springt mir dabei raus, wenn ich Gott diene, Gott preise, Gott anbete, Gottes Wort verkündige oder ja den Herrn liebe? Was erwartet einen Überwinder? Kommenden Mittwoch wird das Thema sein, wie verschiebt man seine Probleme. Ich weiß, wie man das macht. Einfach eine Schaufel nehmen und auf den Herrn werfen. Der Herr sorgt für uns. Seine Probleme einfach dem Herrn weitergeben, weiter delegieren. Das ist ein Geheimnis. Und dann lade ich dich ganz herzlich ein. Für den Freitag, kommenden Freitag, wird das Thema sein, Gott versteht dich. Gott versteht dich. Und dann das nächste Thema am kommenden Samstag wird sein, hab nur Mut. Fürchte dich nicht, vertraue dem Herrn. Hab nur Mut, wag den Schritt übers Bord zu gehen, warte den Schritt auf, einfach mit Gott zu gehen und riskiere etwas. Wenn wir nicht riskieren, passiert nichts. Je mehr du riskierst, desto mehr erlebst du. Das ist genauso mit Finanzen. Wenn du investierst, springt was raus. Wenn du nichts investierst, passt immer auf und so weiter. Wenn du mit deinen Pfundengaben nicht wucherst, kommt auch nichts raus. So, das sind die Themen, wozu ich dich herzlich einlade. So, morgen möchte ich dich auch ganz herzlich einladen. Wir wollen morgen mit unserer Teestube beginnen oder einweihen oder öffnen. Wir haben uns bemüht, schon ein halbes Jahr das renovieren und ein bisschen so und so und so ein bisschen einrichten. Und jetzt sind wir soweit und da gibt's Kaffee und Kuchen und du bist herzlich eingeladen dazu, mit zu sein und dich zu freuen, mal unseren Kaffee ausprobieren. Auch diese neue Kaffeemaschine und so weiter, wie das alles so funktioniert, so nebenbei. Erblicke die Herrlichkeit Gottes. Das ist mein Thema. Eine Religion, die den Menschen Angst macht, die Menschen verunsichert, schlechtes Gewissen einredet, die Menschen schwermütig macht, auf diese Religion pfeife ich. Die möchte ich nicht haben. Ich möchte einen Glauben haben, mit dem ich etwas anfangen kann, mit dem ich leben kann, mit dem ich mein Leben meistern kann und meine Dinge, mein Leben in den Griff bekommen. Viele Menschen, wenn sie dann vielfach in die Kirche kommen, werden sie traurig. Wir sind arme Sünder, wir sind nichts, wir können nichts, wir werden nichts aus uns. Ach, wir sind immer von der Gnade Gottes abhängig. Ja, das ist alles wunderbar und gut. Aber wir haben die Kraft des Heiligen Geistes und wir werden das Leben meistern. So, ein Mensch mit einem frohen Herzen, das ist der richtige Mensch, den Gott geschaffen hat. Fröhlich soll das Volk Gottes sein. Lass die Herzen immer fröhlich und von Dank erfüllt sein. Wenn ich so die Bibel lese, dann ist es immer wieder Hochzeitsfreude. Wenn in der Bibel so die Menschen Gott begegnen, ist immer ein Fest. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lass alles stehen, dieses kleinkarierte, spießbürgerliche Zeug darum. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, heißt es in der Bibel einmal, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes. Das waren die Apostel. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Hast du schon mal Gottes Herrlichkeit gesehen? Hast du einmal geschmeckt, wie Gott schmeckt? Wie Gott riecht? Wie Gott lebt? Wie Gott webt? Wie Gott ist und so weiter? Als die Weisen nach Israel kamen, nach Palästina, Matthäus 2, Vers 10, heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut. Als sie in Jerusalem waren, haben sie nur Religion gehört. Und Religion macht die Menschen nicht glücklich. Egal wie gut es ist, ob es Islam ist, Buddhismus ist, Christentum ist, meine Christentum, Katholizismus oder Protestantismus, das macht die Menschen nicht glücklich. Als ich das erste Mal in der Kirche war, also ich war noch nie bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr war ich nie in eine Kirche gewesen. Bei uns gab es keine Kirchen. Ich bin in der Sowjetunion groß geworden und so weiter. Und gab es Kirchen, aber die Kirchen waren entweder Kino oder Getreidesilo oder was sonst was der Staat daraus gemacht hat. Als ich dann hier im Westen zum ersten Mal im Kino, in der Kirche war, habe ich meinen Nachbar, der mich mitgenommen hat, habe ich gefragt, was machst du? Der ist aufgestanden, dann stand er still. Und dann habe ich gefragt, was machst du da? Ich zähle ab bis auf 10. Sag, das ist, dazu muss ich nicht in die Kirche gehen, bis auf 10 zu zählen. Das hat mich so frustriert, die Kirche nur bis 10 zählen und einfach stehen und sich anhorchen. Und dann habe ich gehört, dass wir alles schlechte Menschen sind, wir sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes ist, was wir bei Gott haben sollen. Das stimmt alles. Aber ich habe so schlechte Gefühle gehabt und so schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht mein Platz, ich möchte glücklich sein. Da gehe ich lieber zum Karneval, statt in die Kirche. Nur nebenbei. Aber als sie den Stern sahen, den Stern von Bethlehem, dass Jesus lebt und aufgehört haben mit diesem frommen Zeug da in Jerusalem und die Schriften da geblättert, wo könnte er geboren sein, da wurden sie hoch erfreut. Hoch erfreut. Weißt du, wie das ist? Ha! Verstehst du? Sie haben so aufgeatmet. Die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du das einmal erlebt hast, willst du nicht mehr Theologie haben, willst du nicht mehr Philosophie haben, willst du nicht mehr Psychologie haben. Du hast etwas erlebt, das dich lupft, sagt der Schwabe, hebt, so zum Springen bringt. So, die Herrlichkeit des Herrn öffnet dir die Türen, öffnet dir das Land, öffnet dir neue Möglichkeiten. Dann sagst du, das ist es, genau das ist es. Genau das ist es. Wer Gott einmal geschaut hat, der fürchtet sich nicht mehr. Wer Gott einmal erlebt hat, der ist angstfrei. Der ist unerschrocken. Der ist ein Held. Der geht durch dick und dünn. Der Herr ist mit mir. Ich fürchte mich nicht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist meine feste Burg. Ich bin unerschütterlich. Der lebt ohne die Wimper zu zucken. Egal was passiert. Der sagt, ich weiß, der Herr ist da. Der Herr hilft mir. Wenn du das einmal erlebt hast, dann wirst du auch nicht mehr rückfällig. Und wirst auch nicht mehr was anderes wollen. Wer richtig an Gott glaubt, der kann nicht mehr von Angst beherrscht werden. Der ist ein Überwinder, der ist ein Sieger, der hat die Zukunft in seiner Hand. Du hältst dich einfach nicht mehr an der Vergangenheit fest. Du weißt, mein Erlöser, mein Herr Jesus lebt. So, er ist alles, er kann alles und er ist der Führer meines Lebens. Ich fürchte mich nicht vor wem oder vor was soll es mir grauen. Wenn du Gott einmal erlebt hast, Gott einmal geschaut hast, dann sind alles andere nur Gespenster. Alles andere nur Dummheiten. So, hier heute ganz kurz, ich lade dich ganz herzlich ein, einfach Gott erleben. Gott erleben in praktischen Dingen, Gott erleben im Alltag, Gott erleben in den Problemen, wo du steckst, Gott erleben in der Krankheit, Gott erleben in Sorgen. Einfach Gott erleben. Gott kann uns helfen und Gott hilft uns auch. Aber wir müssen offen sein für den Herrn und bereit sein, ihn zu empfangen. So, Gott kann uns die Fehler der Vergangenheit vergeben und nicht nur vergeben. Geschwister, wir sind in den letzten Tagen so groß geworden, es reicht nicht, die Vergebung der Sünden zu haben. Die sind deine Sünden vergeben. Ich muss auch die Sünden vergessen, dass es nicht mehr mir nachfolgt und mich verfolgt und mich begleitet und immer wieder, wenn ich morgens aufwache, oh, was ist da passiert alles? Wenn du Gott vertraust, erlebst du seine Gnade, seine Güte, seine Liebe, seinen Frieden, seinen Trost. Du wirst von Gott getragen. Deshalb Gott erleben, das, um das geht es. Was du erlebt hast, hast du erlebt. Was du gesehen hast, hast du gesehen. Wo du dabei warst, warst du dabei. So, und da kannst du nicht mehr rückfällig werden. Warum so viele Menschen Christen werden, Hand hoch, ich will für Jesus entscheiden und so weiter, und dann morgen rückfällig sind, ist, weil sie nichts erleben. Sie erleben nichts. Sie erleben keine Heilung. Sie glauben an der Heilung, aber sie erleben keine Heilung. Sie glauben an Sündenvergebung, aber sie erleben keine Sündenvergebung. Sie glauben an Befreiung, aber sie werden nicht frei. Was nützt es mir, der ganze Religion? Und deshalb ist genauso, als wenn du dann dich hinstellst und sagst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dich hinsetzt. Das ist genau der gleiche Käse. Deshalb, du musst es erleben. Erleben, wie gut der Herr ist. Wie treu der Herr ist. Wie gnädig der Herr ist. Wie barmherzig der Herr ist. Ja, erleben. So viele Gläubige erleben nicht die Freude am Herrn. Die wissen gar nicht, was das ist. Verstehst du? Die denken, ein bisschen Kikiriki machen. Verstehst du? Nein, die Freude am Herrn ist, dass du nicht mehr anders lassen kannst. Du bist begeistert, erfüllt. Du warst nicht nur an einem Festival irgendwo, dass du was gesehen hast und einen Kick da irgendwie bekommen hast. Nein, dieser Kick, das hält an. Als ich mich bekehrte und ich habe meinen Kollegen erzählt, weißt du, ich war als Neubekehrter ist man so plumpig. Verstehst du? So naiv, so einfältig. Habe ich erzählt, Leute, stellt mal vor, was mit mir passiert ist. Ich bin Christ geworden. Sagte, alles ist Strohfeuer. Meine Freunde haben mir gesagt, du, das ist alles nur Strohfeuer. Das war bei uns auch schon so mal. Alles nur Strohfeuer. Aber ich bin Gott so dankbar. Gott heizt schon seit 50 Jahren bei mir mit Stroh. Weißt du, da ist so viel Stroh, der liebe Gott. Mit Begeisterung. Und wenn ich morgens aufstehe, ich sage einfach, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Auch wenn es mir schwerfällt, einen Fuß rauszutun aus dem Bett. Aber wenn ich sage, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, er hilft mir auch den zweiten Fuß rauszutun. Verstehst du, dann stehe ich dann schon, dann sitze ich wenigstens auf der Bettkante. Der Gläubige, der hat die Freude an der Vergebung. Weißt du, der weiß, meine Schuld ist vergeben, der Schuldbrief ist zerrissen, der ist zerstört, mich kann niemand mehr anklagen, mich kann niemand mehr beschuldigen, es gibt nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Du, das ist ein Erlebnis. Da kannst du sagen, Leute, rutscht mir alle Puckel runter. Ihr könnt reden, was ihr wollt. Ich weiß, was ich bin. Verstehst? Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in der Hand des Herrn eingezeichnet. Der Gottgläubige, er kann seine Schuld vergessen. Er kann das vergessen. Der Gottgläubige, der echt was mit Gott erlebt hat, der Vergebung der Sünden erlebt hat, das ist, weißt du, nicht nur, ich habe meine Sünden bekannt und ich habe alles getan, was in der Bibel drin steht. Nein, das reicht nicht aus. Dieser innere Friede, der Geist Gottes muss unserem Geist das Zeugnis geben, du, jetzt bist du Kind Gottes. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Weißt du, und dann löst sich alles von selbst auf. Für den Gottgläubigen, weißt du, da löst sich alles so wie der Nebel auf, wie der Schnee, beginnt alles zu schmelzen. Das ist ein Erlebnis, Leute. Und ich möchte dich einladen, nicht nur an einen theoretischen Glauben, christlicher Glaube, verstehst du? Was ist der christliche Glaube? Genauso wie im Islam, wie Buddhismus, wie Hinduismus. Aber der christliche, echte christliche Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Halleluja. Da erlebst du was, du bist dabei, du wirst mitgenommen. Verstehst du? Nicht nur, dass du als Baby irgendwann ein paar Tropfen Wasser vom Kopf bekommst, da bist du noch kein Christ. Weißt du, ich war dabei, als ich Christ geworden bin. Als ich getauft wurde, da hat mich runtergedunkt. Wasser. Versteht? Der hat gesagt, halte die Nase zu. Ich wusste, verstehst, wenn du bei lebendigem Leib begraben wirst, bei der Taufe, dann weißt du, was mit dir passiert. Die meisten Leute haben keine Ahnung, da bist du bespritzt, besprengelt. Das reicht nicht aus. Du musst wirklich erleben, was es bedeutet, begraben werden, beerdigt werden. Du musst deinen Tod erleben, bevor du beerdigt wirst. Und sterben, bevor du stirbst. Denn sonst verdirbst du. So, der Gottgläubige, für ihn ist alles erledigt, was, wenn er Kind Gottes geworden ist, wenn er sein Leben dem Herrn übergeben hat, ist es alles vorbei. Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Der kann dann sich dem Leben, dem wirklichen Leben widmen. Erlebe die Herrlichkeit Gottes, entdecke sie, erkenne sie und dann fängst du an, das Leben zu genießen. Dann geht's weiter. Weißt du, wenn du einmal Schnitzel gegessen hast, dann willst du nicht mehr die Wassersuppe. Oder so Panschwasser. Wenn du einmal was Festes, Stabiles, was Schmackhaftes erlebt hast, dann sagst du, nee, vergiss das. Das ist nicht so. Ich will was Echtes, was Wahres haben. Wenn du einmal in der Gegenwart Gottes warst und weißt, was es bedeutet, Gott anzubeten, Gott zu loben, zu preisen, dann willst du nicht mehr nur noch bla 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 bla. Oder etwas runterzuleiern, irgendetwas, ein Gedicht dem lieben Gott aufzusagen. Weißt du, dann willst du dein Herz ausschütten, dann willst du schmettern und singen wie ein Nachtigall vor dem Herrn. Die Herrlichkeit Gottes erleben. Das ist mein Thema. Wenn du einmal gemerkt hast, was es bedeutet, ich darf wachsen, ich kann wachsen. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich darf zunehmen. Ich darf die Gnade Gottes erfahren. Dann willst du nicht mehr einfach nur bleiben, ich möchte bleiben im Hause des Herrn. Verstehst du? Nein, du willst noch drüber hinauswachsen, über deinen Schatten springen. Du willst die Gnade Gottes noch mehr und mehr erleben. Weißt du, begnügst du dich nicht mehr mit diesen Kleinigkeiten des religiösen und geistlichen Lebens? Die Gottlosen haben keinen Frieden. Die haben Frieden bis zu einem gewissen Maß. Aber wenn es darauf ankommt, da sind sie arme Tropfen. Sie haben keinen Frieden. Und weißt du, was es bedeutet, den Frieden Gottes zu haben? Geborgen zu sein in Gott? Egal, was passiert, wenn die Welt untergeht, ich weiß, mein Erlöser lebt. Die Gottlosen haben keinen Frieden, die haben Angst. Was passiert jetzt? Sie müssen immer wieder sich Vorwürfe gefallen lassen. Sie müssen sich was vorsagen, vorsingen, vorbeten lassen. Mein Thema ist heute, erblicke die Herrlichkeit Gottes. Erlebe den Herrn. Ich kann nur einladen, erlebe. Der christliche Glaube ist eine Erlebnissache. Die Jünger haben was erlebt und die haben Erlebnisse weitergegeben. Die haben nicht nur Theorie vermittelt. Glaube an Jesus Christus, so wirst du dein Haus selig. Nein, das ist zu billig, zu wenig. Sie haben gemerkt, mit uns ist was passiert. Die Erde wackelt. Der Himmel bewegt sich. Erblicke die Herrlichkeit Gottes. Und du sagst, ja wie bitte, Bruder Matthäus, wie macht man das? Weißt du, du musst, so wie diese Weisen aus dem fernen Osten, sie kamen nach Bethlehem, sie haben Jerusalem verlassen, da stinkt's und mieft's nur, so nach alte Bücher. Hast du schon mal gerochen, wie das so riecht? Alles so verschimmelt, vergammelt, verkommen. Und dann in Bethlehem, und weißt du, als sie nach Bethlehem kommen, in diese Grotte oder einen Stall, was es auch war, du, da riechst nach Leben. Und da ist ein kleiner Bub da, Jesus von Nazareth, der ist dort geboren. Und sie waren froh, erfreut. Und dann haben sie plötzlich ihre Herzen aufgetan. Plötzlich haben sie ihre Schätze aufgetan. Gold und Weihrauch und Myrrhe haben sie dem Heiland gebracht. Plötzlich wussten sie, hier sind wir zu Hause. Auch wenn es ein Stall ist. Auch wenn die Gemeinde klein ist. Und wenn die Gemeinde nur Strohdach hat. Da steht, hier bin ich zu Hause. Und wir müssen wissen, hier bin ich zu Hause. Da will Gott mich haben. Wir sind bei dem Immanuel angekommen, Gott mit uns. Bist du schon dort angekommen? Die Herrlichkeit Gottes erlebt? Nach 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, durch Jesus sahen wir Gott. Verstehst du, sahen wir Gott ohne einer dunklen Sonnenbrille und Gesichtsverhüllung und einer frommen religiösen Maske oder einer frommen Decke, wie die Juden rumgelaufen sind. Moses musste sein Gesicht bedecken. Nein, ich sehe Gott mit dem offenen Angesicht, so wie er wirklich ist, mein Vater. Viele haben von Gott eine falsche Vorstellung. Die denken, der liebe Gott ist ein Polizist, der uns aufschreibt, uns bestraft, uns immer zur Rechnung zieht und sagt, bezahl dein Gelübde, tu das und das und das. Nein, Gott ist ein Vater, der nimmt den verlorenen Sohn auf, gibt ihm einen schönen Kuss. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja. Durch Jesus werden wir von der Herrlichkeit Gottes eingehüllt. Weißt du, was es ist? Du kommst gar nicht mehr weg. Du bist auch gar nicht mehr woanders. Und das war das Geheimnis, warum die Jünger damals Jesus nicht verlassen haben. Die blieben bis zum Schluss da. Sie waren immer, die haben sich wohlgefühlt. Und der Herr hat manchmal sie gefragt, habt ihr je Mangel bei mir gehabt? Ging es euch mal schlecht? Die haben gesagt, nein, wir haben nicht immer Kuchen gehabt. Dann gab es nicht immer Kaffee. Und gab es nicht immer das und das und das und das. Nein, aber wir haben alles gehabt, was wir gebraucht haben. Wenn du mit dem Heiland gehst, ich bin begeistert vom Heiland, Halleluja. Und ich möchte meine Begeisterung weitergeben, mein Strohfeuer einfach weiterbrennen lassen. Weißt du, du wirst begeistert sein. Wir haben noch nie Mangel gehabt. Auch wenn wir ein bisschen wenig gehabt haben und wenn wir vielleicht nichts gehabt haben, aber wir haben genug gehabt, um glücklich zu sein. Und das reicht uns. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Verstehst du? Der braucht nicht perfekte, vergoldete Klamotten. Der braucht nicht den letzten Modeschrei, um glücklich zu sein. Der braucht dieses ganze Plunder dieser Welt nicht. Der braucht Frieden innen drin. Und wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und erfüllt, mir ist wohl in dem Herrn. Durch Jesus Christus wird die Gottesfinsternis durchbrochen, wird die Gottesferne aufgehoben. Durch Jesus Christus. Ich darf mit meinem Vater reden, telefonieren, ohne Vorwahl. Verstehst du? Direkt mit Gott reden. Da muss ich nicht nach Israel fahren, um mit dem lieben Gott zu sprechen oder irgendwo nach Mekka oder sonst wo, im Vatikan. Nein, ich bin per Du mit Gott. Das ist das Schöne dabei. Du darfst da du mit Gott sein, wenn du Gott geschaut hast. Aber du musst ihn kennen. So viele Leute sagen, ich kenne Frau Merkel. Aber die sind Frau Merkel noch nie begegnet. Verstehst du? Ich kenne den Obama oder ich kenne den Herrn Trump, aber die sind diesen Leuten nie begegnet. Werden sie wahrscheinlich auch nie begegnen. Aber wenn du den Leuten mal begegnet bist, dann hast du eine ganz andere Einstellung, ganz anderes Verhältnis zu diesen Leuten. Dann bist du persönlich. Verstehst du? So, durch Jesus bist du Gott persönlich begegnet. Durch Jesus sehen wir Gott, wie er wirklich ist, wo er wirklich ist und was er wirklich ist. Das erleben wir plötzlich. Das ist mein Daddy. Aber lieber Vater, seht und erlebt und erblicke die Herrlichkeit Gottes. In Jesus geht plötzlich dir ein Licht auf. Und in diesem Licht siehst du das wahre Licht. Da brauchst du keine Sonne mehr und keine Neonröhren und gar nichts. Da siehst du, wie der liebe Gott wirklich ist. Wie heißt es in Titus Kapitel 2, Vers 11? In ihm ist die Gnade erschienen. Und nicht nur Gnade, sondern die heilsame Gnade. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du diese Gnade erlebst, wirst du plötzlich gesund an Seele, Geist und Leib. Dann hört deine Krankheit auf, dann hört deine Depression auf, dann hört deine Traurigkeit auf, dann kommt das ganze wilde Zeug, hört damit auf. In die heilsame Gnade, heilmachende Gnade ist erschienen, Titus 2, Vers 11. Durch Jesus wird die dunkelste Nacht unseres Lebens plötzlich taghell. Ich bin begeistert. Und nochmals, ich bin nochmals begeistert. Halleluja, mir ist Gott begegnet. Und darum predige ich, darum kann ich nicht lassen. Ich könnte es lassen, ich könnte aufhören, ich könnte schon in Pension gehen und in Ruhestand und irgendwo auswandern und schöne Tage mir machen, verstehst du? Aber ich bin ergriffen von der Gnade Gottes. Ich weiß noch heute, als ich an diesem Baggersee in Augsburg spazieren ging und habe mit Gott geredet und zu Gott gebetet habe, habe ich gesagt, Herr, ich habe dich so lieb, ich weiß gar nicht, wie ich dich drücken sollte. Verstehst du, ich habe so einfach mit dem lieben Gott geredet und plötzlich höre ich eine Stimme und ich wusste, hier ist kein Mensch. Plötzlich, Johannes! Das gibt's doch nicht, wer ist denn da? Johannes! Gott hat mich bei meinem Namen gerufen und ich bin sein, Halleluja. Und das ist ein Erlebnis. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe zuerst mal gedacht, was ist mit dir passiert? Bist du verzaubert, verhext, verflucht oder bist du gesegnet? Was ist mit dir passiert? Die heilsame Gnade ist erschienen. Zuerst habe ich Gänsehaut gekriegt. Und dann habe ich mich in den Busch hingekniet und gesagt, lieber Gott, du hast mich bei meinem Namen gerufen. Du weißt, wie ich heiße. Du hast gewusst, wie der Zachäus heißt. Und wie der andere heißt, die anderen alle heißen. Und du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin gar nicht wert. Ich bin gar nicht würdig. Ich habe es gar nicht verdient. Das war das, was mich umgehauen hat. Das hat mich umgehauen. Durch Jesus wirst du plötzlich ganz anderer Mensch, bist umgewandelt, die undurchdringliche Finsternis, die Gottlosigkeit ist durchdrungen. 1. Thessalonicher 5, Vers 5, wir sind plötzlich Kinder des Lichts geworden. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Gott kennt mich, Gott verfolgt mich, Gott ist hinter mir her. In seinem Licht sehen wir das Licht. Und ich habe die ganze Zeit bis nach Hause habe gedacht, Gott ist bestimmt hinter mir, der mich da gerufen hat, der mich kennt, der weiß, wo ich wohne, der kennt sogar meinen Spitznamen. Ja. Wir sind Kinder Gottes, so Kinder des Tages, die Kinder des Lichts geworden, durch diese heilsame Gnade. Du musst dieses Erlebnis gemacht haben, sonst bist du gar nichts, sonst bist du nur ein religiöser Fanatiker. Und ein Mitläufer, du brauchst eine persönliche Begegnung Gottes. Du kannst Gott nicht studieren, du kannst von Gott nicht lernen. Weißt du, du kannst Theologie lernen, verstehst du? Und dort ein Theologiestudium abschließen, dann Diploma kriegen, dann Doktorarbeit und alles vieles mehr. Aber das ist nicht, was dein Leben erfüllt. Du brauchst eine Begegnung mit Gott und das ersetzt alles. Dann merkst du, alles, was ich bisher von dem lieben Gott wusste, ist alles nur Stroh. Billiges Stroh. Ist nur Ramsch. Gott sagte zu Moses, als der Moses 40 Jahre in der Wüste war, 40 Jahre in Ägypten hat er studiert, der Mann ist schon 80 Jahre alt. Plötzlich brennt ein Busch. Verstehst du? Gott begegnet uns hinterm Busch. Du musst jetzt nicht auf den Friedhof gehen. Und du musst nicht in den Wald gehen, um Gott zu begegnen. Gott begegnet dir vielleicht hinter der Waschmaschine. Hinter dem Bügeleisen oder sonst wo. Verstehst du? Gott hat schon seine Wege und Methode, wie er dir begegnet. Verstehst du? Hinter der Schreibmaschine oder hinter dem Computer. Aber dort in der Wüste, dort begegnet Gott dem Moses hinter einem Busch. Der Busch brennt und brennt und brennt und brennt und verbrennt. Was ist da los? Was ist da los? Weißt du, Gott begegnet uns durch Neugierde. Unser Interesse wird geweckt. Was ist da los? Ist da wirklich was dran an der ganzen Geschichte? Und vielleicht auch hier mit unserer Gemeinde und Predigten, ist in Ollenhauer Straße 15 wirklich was los? Passiert da wirklich was? Und ich bin davon überzeugt, da passiert wirklich was. Aber da musst du öfters kommen, nicht nur einmal. Und nicht nur ab und zu mal und gelegentlich. Weißt du? Und dann Moses stand drauf und hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Und plötzlich denke ich, das gibt's doch nicht. Dieser Strauch da, der flackert. Es passiert öfters in der Wüste, dass sich manche Sachen sich von selbst entzünden bei der Hitze. Aber dass es nicht verbrennt. Und genau das ist, was der liebe Gott macht. Er gibt dir so viel Stroh, dass es brennt und brennt und brennt und brennt und nicht mehr aufhört zu brennen. Und dann sagt Moses irgendwo nach 90 Jahren, sagte: Oh Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich will noch mehr, das ist alles nur kickeres Zeug. Nicht nur diese brennende Busch, ich will mehr sehen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt der Herr: Morgen werdet ihr, Israeliten, das Volk Gottes, morgen werdet ihr meine Herrlichkeit sehen. Morgen. Weißt, erwarte, dass Gott dir begegnet. Sei hungrig. Sei verlangend. Sei sehnsüchtig nach dem Herrn. Und du wirst sehen, was passiert. Heute siehst du Jesus. Und morgen siehst du die Herrlichkeit Gottes. Und die Jünger sind eine ganze Weile zusammen mit dem Herrn Jesus gewesen, bis der Herr sie auf dem Berg Tabor genommen hat, Tabor war es. Und plötzlich verklärte er sich. Plötzlich leuchtete der Herr heller als 1000 Sonnen. Und plötzlich ist Moses dabei und der Elia dabei, das Alte und Neue Testament. Und Petrus, ich bin so froh, dass es den Petrus gibt und gegeben hat. Und in Petrus wissen wir so vieles nicht aus der Bibel. Herr, hier wird es gut sein. Oh Gott, hier wird es gut sein. Hier wird es gut sein. Lass uns gleich 3 Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia eine. Verstehst du? Und das ist, wovon sie sich gezehrt haben später. Wir sahen seine Herrlichkeit, wir waren dabei. Geschwister, wir müssen seine Herrlichkeit gesehen haben. Wir müssen dabei gewesen sein, als Gott sich auf diese Erde niedergelassen hat, als er uns begegnete. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und was ist passiert? Sie haben immer wieder geschrieben, sie konnten es unterschreiben mit dem Leben. Ich werde nie vergessen, in einer unserer Evangelisationen, ein Geschäftsmann aus Brackenheim, das ist bei Heilbronn, der kommt in meine Gottesdienste und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aus der Baptistengemeinde kam, er war sogar Ältester in der Baptistengemeinde, kommt und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, geht zu Hause und erzählt seinen lieben Geschwistern, was er bei dem Herrn Matutis erlebt hat. Ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, ich spreche in anderen Zungen. Weißt du was, die haben den vor Gericht, Gemeindegericht eingeladen. Entweder sagst du es ab oder wir schließen dich aus der Gemeinde aus. Dann sagt er, das kann ich nicht. Was ich erlebt habe, habe ich erlebt. Wo ich dabei war, da war ich dabei. Und selbst egal, das ist vom Teufel, haben sie eben gesagt. Egal, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Weißt, und das ist nämlich, du musst es erleben. Dann können die Leute schwätzen, so viel sie wollen. Dann können sie schreiben, so viel sie wollen. Dann können sie dich mit Telefonen bombardieren, so viel sie wollen. Du hast erlebt. So, ich werde nie vergessen. Ich habe nie vergessen. Ich war ein Bauunternehmer. Ich weiß, ich war dabei. Ich kann doch meinen Ohren trauen, meinen Augen trauen und mir selber vertrauen. Und ich muss euch von euch mir nichts mehr sagen lassen, was ich erlebt habe. Und genau das ist es. Genau das ist es. Das ist es. Morgen. Bei Gott passiert immer alles morgen. Komisch. Heute nichts. Bei Gott passiert heute überhaupt nichts. In aller Liebe. Ich habe euch lieb. Aber ich darf dir sagen, auch wenn du Gott erleben möchtest, du wirst heute nichts erleben. Aber morgen. Warum? Du musst eine Nacht drüber schlafen. Verdauen, verarbeiten. Aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Morgen. Weißt du, bei Gott passiert erst immer morgen. Warum? Nur die Vergangenheit und die Zukunft gehört Gott. Und die Gegenwart gehört uns. Deshalb morgen passiert es. Nicht jetzt. Heute ist dein Tag, deine Zeit, deine Gelegenheit und so weiter. Nur heute kannst du über diesen Tag verfügen. Aber morgen verfügt Gott über deinen Tag. Morgen hast du nichts mehr zu melden. Morgen geht die Herrlichkeit Gottes auf. Morgen werdet ihr die Herrlichkeit Gottes in euch sehen und an euch sehen und über euch sehen, hat Gott hier zu Moses gesagt. Wenn du etwas verstehst, versteh einfach, wenn Gott wirkt, weißt du, er wirkt immer morgen. Morgen um diese Zeit. Verstehst? Morgen, vertraue Gott. Wenn er zu dir heute spricht, er wird heute nichts tun. Deshalb, Gott überlässt das heute dir. Aber morgen. Morgen geht dein Leben weiter. Morgen bist du in der Hand Gottes. Morgen ist der Herr, der Schöpfer. Morgen ist ein neuer Tag. Gott mischt sich nicht in deine Angelegenheit ein heute. Das ist dein heute. Also du musst heute deine Arbeit tun, deine Sache erledigen. Aber morgen wird Gott die Sache für dich in die Hand nehmen und für dich arbeiten. Heute ist für uns Jesus geboren und in diese Welt gekommen und erschienen. Aber morgen wird er auftreten. Morgen wird er sich offenbaren. Morgen wird unser Leben verändert werden. Morgen geht's weiter. So, heute musst du noch aushalten. Ganz kurz noch. Verstehst du, tief Luft holen und so weiter. Du musst heute mit deinem Geschäft fertig werden. Heute ist ja noch ein kleines Kind, dieser Herr Jesus in Bethlehem. Aber morgen, Halleluja, morgen ist er ein großer König, großer Herr. Jetzt erscheint er uns in Niedrigkeit, aber morgen erscheint er uns Kraft und Herrlichkeit. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Zukunft. Morgen wird er uns seine Herrlichkeit erscheinen lassen. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Heilungsgottesdienst, einen verrückten amerikanischen Prediger, Gott segne ihn, er ist jetzt beim Heilen schon inzwischen, aber der kommt und predigt bei uns und da ist ein lieber Mann aus Möckmühl, das ist bei Heilbronn, so vielleicht so 40, 50 Kilometer weg und der war faul zu beten. Der schaut den Mann an, sagt er, geh nach Hause, auf dem halben Weg wird der Herr dich wiederherstellen. Der war krank, der hat sich hergeschleppt mit allem, was er hatte, ist mit Not und Mühe in den Gottesdienst gekommen, in diesem Heilungsgottesdienst und dann sagt, geh nach Hause, auf dem halben Weg wirst du geheilt werden. Da hat er sich so aufgeregt, sich so geärgert und was ist passiert, ist weitergegangen, ist nach Hause gegangen und hat alles vergessen, was da war, nur noch sich über den Gottesdienst aufgeregt, dass der Prediger so oberflächlich ist, keine Liebe, keine Sympathie für ihn hat und ihn nicht versteht und ihn nach Hause schickt, auf dem halben Weg wirst du geheilt werden. Und geht nach Hause. Und was passiert? Auf dem halben Weg bricht er zusammen. Liegt im Straßengraben. Wie auch immer. Oder ist nicht mehr weitergekommen. Liegt er da. Und sagt, Gott, wo bin ich gelandet? Ich wollte geheilt werden. Und dann liegt er dort im Graben. Oder am Ende. Kommt nicht mehr weiter. Und was ist passiert? Dort auf dem halben Weg wurde er geheilt. Und später ist er die Strecke abgefahren nochmals und sich abfahren lassen und so weiter auf dem halben Weg. Weißt du, wir sollen Gott gehorchen. Wir sollen Gott vertrauen. Gott testet uns manchmal. Bist du bereit? Bist du bereit für meine Herrlichkeit? Die meisten sind nicht bereit, sowieso. Bist du bereit für meine Segnungen? Und dann, derselbe Pastor, war ein komischer Mann, aber ist okay. Dann kommt jemand und sagt, Pastor, würdest du für mich beten? Ich wollte wissen, also ich lerne dabei durch die Pastoren, die dann durch meinen Dienst gegangen sind. Ich habe das unheimlich viel gelernt. Beim Billy habe ich viel gelernt, beim Stanton habe ich viel gelernt und so weiter. Und bei diesem komischen Pastor auch. Ich nenne keinen Namen, damit niemand ein Ärgernis bekommt. Und ja, und dann kommt jemand nach vorne und kannst du für mich beten? Dann sagt er, wie kommst du zu mir? Mit leeren Händen? Mit leeren Händen? Bring mir was mit. Und Heilbronn ist eine Weingegend. Bringt mir einen guten Wein mit. Ich würde vorstellen. Und jetzt muss, und dann sagte ich, bete nicht, komm morgen wieder und bring mir was mit. Komm nicht mit leeren Händen. Und der hat dann ganz kurz gesagt, so wie der Billy manchmal gesagt hat, und so weiter, und klärt die Leute auf. Wenn du von Gott was haben willst, komm nicht zu dem lieben Gott mit leeren Händen. Hab immer was in der Hand. Wenn du Gott ein Opfer bringst und so weiter, hab was in der Hand. Und dann sagt er, bring was mit. Morgen werde ich für dich beten. Tatsächlich hat er dann irgendwann eine Weinflasche gekauft da und dem gebracht und dann auf den Pult gestellt und gesagt, so, ich bin nicht mit leeren Händen gekommen. Und er hat gebetet und der Mann wurde auf der Stelle geheilt. Verstehst du? Also wenn du von Gott was haben willst, komm nicht zum lieben Gott mit leeren Händen. Du willst seine Herrlichkeit sehen. Erblicke seine Herrlichkeit, das ist die Einladung. Aber mit leeren Händen kriegst du nichts. Von nichts kommt nichts. Verstehst? Wenn die Menschen im Heiligtum gingen, die mussten sogar die armen Leute, auch Josef und Maria, die mussten wenigstens eine Turteltaube mitbringen. Komm nicht mit leeren Händen vom lieben Gott, wenn du was haben willst. Ja, der Pastor muss mich beten. Ja, oder für mich beten, mich segnen. Nein, der muss das nicht. Verstehst? Wenn du einen Segen haben willst, musst du was mitbringen. Ein Groschen vielleicht wenigstens. Verstehst du? Ein Knopf oder sonst was. Ist ja egal. Aber etwas, was dir wert ist. So. Du willst die Herrlichkeit Gottes sehen. Morgen wirst du das erleben. Also deshalb habe ich mit diesem Evangelisten, der war eine ganze Woche da und ich habe eine ganze Menge von ihm gelernt. So richtiger Haudegen war das. Richtiger Haudegen. Aber das braucht das Volk Gottes, sonst wacht es nicht auf. Sonst spendet es weiter. Weißt, selbst als der Billy hier war, der Billy durfte in eine Gemeinde überhaupt nicht mehr kommen. Verstehst du? Da hat er gesagt, weißt du, bei mir fällt niemand um. Und dann hat er in der Gemeinde den Ältesten gesagt, bringt einen Eimer Wasser mit. Und wenn da einer umfällt, hätte er Wasser genommen und überschüttet. Und tatsächlich, da kommt einer, legt ja die Hände auf, der fällt um. Dann nimmt er den Eimer und schüttet auf diesen Mann das Wasser aus. Habe ich euch nicht gesagt, wenn ich bete, fallt ihr nicht um. Das war sogar der Älteste. Und seitdem durfte er nicht mehr in diese Gemeinde mehr kommen. Verstehst du? Ich weiß, wie der Billy war. Am Anfang, die wenigsten kennen den. Weißt du, die kennen nur noch, wie der lieb und nett und ruhig ist. Aber ihr kennt ihn nicht, wie er wirklich war. Aber so ähnlich war auch dieser Pastor, der uns gedient hat aus USA. Er hat die Liebe Gottes gebracht. Weißt du, der war ein lieber Kerl. Der war so ein lieber Kerl. Und der hat manchmal die Leute so richtig zusammengestaucht. Und was hat er gemacht? Die Hand drüber gelegt. Ich habe gesagt, Bruder, ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Das können die wenigsten. Weißt du, die denken, ja, der ist so hart, so grob, so ein grober Klotz. Nein, der war so lieb und hat die Leute ermutigt. Hat gesagt, weißt du, ich musste selbst durch diese Tiefen gehen. Ich habe selbst geschlafen und gepennt die ganze Zeit als Christ. Ich wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und ich habe nichts gesehen, weil ich so faul war, was zu tun. Von nichts kommt nichts. So, morgen werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen, hat der Herr gesagt hier zu Moses. Wer heute also Jesus sieht und begreift und so weiter, der wird morgen sehen, was der Herr schafft, was der Herr macht. Wer Jesus sieht, hat eine Gottesoffenbarung, hat ein Gotteserlebnis. Und der Herr Jesus war auch so ein Haudegen. Entschuldigung. Der war nicht sanftmütig und von Herzen demütig. Das war er. Aber der war grob. Der hat auf die Erde gespuckt und die Augen verschmiert. Und sagt, dort wasch dich jetzt am Teich Bethesda. So, wenn Gott etwas tut, verlangt er von uns etwas. Gott erwartet etwas. So, auch wenn Gott selbst noch in der Krippe liegt, noch in Windeln gewickelt ist und, Entschuldigung, Kacke macht und so weiter, er ist immer noch Gott. Er ist immer noch Gott, er ist immer noch Herr. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Hirten, als sie das gesehen haben, und die werden das Kind in Windeln gewickelt sehen. Die gingen und haben überall erzählt, wir haben Jesus gesehen, den Messias, den Heiland. Der ist noch nicht da, so richtig, noch nicht erwachsen, aber der wird immer größer und größer. Du willst Gott erleben. Und ich komme auf einen Punkt, ich muss euch schockieren, in aller Liebe. Weißt du, wenn du Gott erleben willst, du musst den Herrn in der Demut, in der Niedrigkeit erleben. Du wirst Gott nicht auf dem Thron, da in der Herrlichkeit, da, wie wir heute gesungen haben, beim Cherubim erleben. Nein, du wirst Gott im Stall erleben, im Chaos erleben, in Problemen erleben, in der Krankheit erleben, in der Niedrigkeit erleben. Ja, dort wirst du Gott erleben, in der tiefsten Demut. Weißt du, Gott hat sich in Jesus verkleinert, immer kleiner, bis auf einen kleinen Chip ist er geworden. Verstehst du, bis er nirgendwo mehr reingepasst hat. Ja, und dann wird er für uns begreiflich, verständlich und erfassbar. Durch Jesus, durch seine Niedrigkeit. Und wir sahen seine Herrlichkeit, aber seine Herrlichkeit war seine Niedrigkeit. Seine Bescheidenheit. Er hat nun ein Hemd gehabt oder ein Kleid gehabt, über das hat man sogar noch am Schluss gewürfelt. Er hat nicht viel gehabt. Der hat nicht einmal Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegt, wo er zu Hause ist. Der hat nicht einmal ein Postfach gehabt oder eine Adresse. Verstehst du? Wo bist du zu Hause? Füchse am Gruben, Vögel am Nester. Aber das Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll. So erlebst du Gott. So erlebst du die Herrlichkeit des Herrn. Der hat nichts gehabt. Wer einmal Jesus richtig begriffen hat, weißt du, der kommt raus aus dieser Sensationslust, aus der Kleinkariertheit, aus diesem pharisäischen Denken und so weiter. Der hat total eine andere Kultur. Der sieht plötzlich Gott mit ganz anderen Augen. In der Niedrigkeit begegnet uns. Wer Jesus begegnet, der geht nicht mehr nach dem Gesetz und nach Mathematik 1 und 1 ist 2. Nein, bei dem sind es 5 plötzlich auf einmal. Ja. Wer Jesus einmal begegnet ist, der wird von der Gnade Gottes kontrolliert. Und was ist Gnade? Hast keine Worte dafür. Kein Kommentar. Weißt du, du bist erfüllt von der Gnade des Allmächtigen. Gott ist ein Gott der Gnade. Du plötzlich, ja, erbarmen. Da ruft einer, Herr, erbarm dich meiner, und der Herr macht ihm die Augen auf. Für das Kind Gottes ist Gott ein König des Universums und doch so klein, so ein Putzle. Verstehst du? Kannst du gar nicht fassen. Das soll der liebe Gott sein. Und vielleicht bist du auch manchmal erstaunt und erschüttert. Du hast dir von Gott was Großes vorgestellt, dass er zu dir kommt und so spricht der Herr. Und dann bebt die Erde. Dann kommt plötzlich ein helles Licht, ein Blitz, ein Sturm. Nein. Weißt du, wie der Herr arbeitet? Du wirst erstaunt sein, wie Gott arbeitet. Auch bei dem Propheten Elia. Da denkt er in einem Erdbeben, das ist der liebe Gott. Der liebe Gott ist nicht im Erdbeben. Im Feuer, im Sturm. Weißt du, wo der liebe Gott war? Im stillen Säuseln. Im stillen Säuseln. Hast du kaum was gehört? Da war der liebe Gott zu finden. So erkenne und wisse, dass Gott dich lieb hat, dass er dein Vater ist. Du spürst doch nicht. Weißt du, du möchtest deinen Vater spüren. Seine Liebe erleben und erfahren. Aber du spürst nichts. Wo ist er? Aber genau da ist Gott, wo du ihn nicht spürst. Er ist der ferne Gott und er ist der nahe Gott. Aber eigentlich zuerst einmal der ferne Gott. Weit, weit weg. So, erkenne ihn und wisse, verstehe ihn, wer du bist. Du bist sein Kind und du bist sein Kind, egal wo du hinkommst, wo du lebst, egal wo du dich befindest. Werde bewusst, ich bin ein Ableger Gottes. Ein Ebenbild Gottes, eine Kleinkarikatur Gottes, verstehst du? Das bin ich. Du bist eingehüllt von seiner Herrlichkeit. Gott hat alles, was er hat, in dir hineingelegt. Ob du es glaubst oder nicht. Ob du Mann bist oder Frau, spielt keine Rolle. Seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Weisheit, seine ganzen Fähigkeiten sind in dir. Und ich habe diese Tage darüber gesprochen. Macht liegt in deinen Worten. Du sprichst und es geschieht. Du musst nur deinen Mund aufmachen. Und dann wird was passieren. Aber die meisten Leute kriegen den Mund nicht auf. Die denken ja, ich glaube. Aber die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Du musst aussprechen, was du glaubst. Und solange du nicht aussprichst, was du glaubst, wird nichts passieren von dem, was du glaubst. In aller Liebe. Erst wenn du gehst, wenn du redest, merkst du, Gott ist mit mir. Als sie auf das Problem zugingen, auf diesen Grab zugingen, dort im Garten, wo Jesus beerdigt war, als die Frauen dort zugingen, wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns helfen? Wer wird uns zur Seite stehen? Ach, wir sind so arme Frauchen. Verstehst du, wer wird das tun? Und als sie dort hingingen, ist der Stein weggewälzt. Geh auf deine Probleme zu. Du willst die Herrlichkeit Gottes erleben? Das wirst du nicht im Bett bekommen. Da wirst du höchstens sterben. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, musst du auf dein Problem zugehen. Geh zu deinem Chef und sag, Herr, sowieso, ich brauche Gehaltserhöhung. Verstehst? Oder geh zu deinem Vermieter. Oder geh, was weiß ich, wohin. Probier es. Und wenn die sagen, das geht nicht, lass es. Irgendwo hat Gott eine offene Tür für dich. Wir werden eine ganze Menge verriegelte Türen haben. Wer wird uns wegwälzen? Wir müssen auf die Probleme zugehen. Die Aussätzigen gingen. Eigentlich war das verrückt. Die 10 Aussätzigen. Geht und zeigt euch eurem Priester. Ja, der Priester glaubt nicht an Zeichen und Wunder. Der Priester glaubt nicht an Jesus. Der Priester will mit Jesus nichts zu tun haben. Aber geht und zeigt euch dem Priester, dass ihr geheilt seid. Auch wenn er nicht glaubt, gibt ihm dein Zeugnis. Und da heißt es, während sie hingingen, du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Du wirst nicht im Stehens erleben. Während du hingehst auf das, was Gott dir gesagt hat, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Die in Kana ging der Wein aus. Was machen sie? Herr, siehst nicht, wir haben keinen Tropfen Wein mehr. Die Hochzeit wird platzen. Und weißt du, was die Maria gesagt hat? Und werde marianisch. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Wie erlebt man die Herrlichkeit Gottes? Hör, was er dir sagt. Spitz deine Ohren. Höre auf die Stimme Gottes. Nicht nur in der Bibel lesen und nicht nur Predigt hören und nicht nur mit Seelsorger reden und quatschen. Hör, was der Herr dir persönlich in deinem Herzen sagt. Und hör nicht, was der Teufel dir erzählt. So viele Menschen hören mehr auf den Teufel wie auf Gott. Und reden über den Teufel mehr als über Gott. Was er euch sagt. Und was sagt er? Füllt die Krüge mit Wasser. So was Blödes. Der liebe Gott wird dir nichts Vernünftiges sagen. Glaub mir das. Die Torheit ist Gottes Methode. Die Dummheit ist Gottes Methode. Das, was nichts ist vor der Welt, das ist Gottes Methode, damit du zu Schanden machst, das, was in der Welt ist. Füll die Krüge mit Wasser. Ach, das ist nichts was Besseres, wenn uns vorhat. Und die gehorchen und die füllen die Krüge mit Wasser. Und jetzt haben wir alles getan, was wir konnten. Wie geht es jetzt weiter? Und dann sagt er, und gib dem Speisemeister, lass ihn mal kosten. Der macht uns blemblem. Der schickt uns in Nervenheilanstalt. Was glaubst du, was da passiert, wenn wir dem Speisemeister aus diesen dreckigen Krüge, was man für die Fußwaschung benutzt, wenn man dem das Wasser zu darreicht, der sagt, das spinnt ihr, seid ihr verrückt? Und während sie dem Speisemeister des Gaben gehorchten, passierte das Wunder und die Hochzeit war gemanagt, erledigt. Weißt du, wir müssen das tun, was Gott uns sagt, ob wir das verstehen oder nicht verstehen. Ob es uns einleuchtet oder nicht einleuchtet. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes ist in einem Licht, was du nicht siehst. Was du nicht verstehst. Und erst wenn du das tust, erlebst du die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes wirkt Auferstehung. Die Kraft Gottes wirkt Aufwachen. Die Kraft Gottes plötzlich, das ist der beste Wein, den es je gegeben hat in Israel. So einen guten Wein hatten wir noch nie gehabt. Dann holte sogar den Bräutigam und sagte, Bräutigam, was haben wir gemacht? Bisher haben wir nur Essig den Leuten zu trinken gegeben. Und hier der beste Wein. Während die Jünger hingingen, wirkte der Herr. Auch wenn du Markus 16 liest, während sie hingingen, während sie auf Kranke die Hände legten, während sie anfingen, den Mund aufzumachen. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester, die ist beim Heiland, ist eine gute Schwester gewesen, die war mal mit einem Türken verlobt und dann hat die Beziehung geplatzt mit diesem Türken und so weiter, aber der hat ein Herz für die Ausländer bekommen. Und dann hat sie einfach so für die Ausländermission gelebt, sie hat sich an so einen Ordner angelegt, in sämtliche Sprachen, so ein Traktat, der in Griechisch, in Italienisch und so weiter. Schwester Käthe, eine ganz liebe Schwester, die hat den Heiland mehr lieb gehabt, als der verdient hat eigentlich. Verstehst du? Und dann, weißt du, was sie gemacht hat? Die konnte nur richtig Deutsch sprechen, aber sonst nicht. Und dann ging sie, du Türke, und dann fing an mit dem Türken Türkisch zu sprechen. Du Italiener, und dann fing an Italienisch zu sprechen. Sie hat angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Ich war verblüfft. Ich habe zugehorcht mal diese Schwester, wie die das macht. Du Türke, und dann gibt er da gerade und sagt er, diese Menschen, was in der Sprache, oder nicht nur türkische Sprache, sondern Italienisch, Griechisch und Jugoslawisch. Und so, ich war verblüfft. Und er sagt, ja, verstehst du? Weißt du, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie hat es buchstäblich geglaubt. Natürlich, unsere intelligenten Leute, die gebildet sind, die glauben an so einen Spuk nicht. Die glauben, das ist alles nur Hirngespinst. Weißt du, aber diese naiven, einfältigen Leute, diese Weibleins, verstehst du? Die glauben! Und die erleben es. Da steigt sie. Sie hat einen Taxifahrer mal bei uns in der Gemeinde mitgebracht. Dann dieser Ausländer, es war ein Ausländer, ich weiß nicht aus welcher Nationalität, aber auf jeden Fall, den bringt sie in die Gemeinde und fängt an. Dann sagt, diese Frau spricht meine Sprache. Diese Frau spricht meine Sprache. Aber die konnte überhaupt nichts. Aber die spricht meine Sprache. Und ich will sehen, die Gemeinde oder die Menschen, die einfach andere Sprachen sprechen können. Ja. Weißt du? Das sind Zeichen. Und Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Die Herrlichkeit Gottes erlebst du, wenn du an die Herrlichkeit Gottes glaubst und ernst nimmst. Und nicht, ich muss alles verstehen, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie das aus Wasser Wein wird. Ich weiß schon, ich kann das erklären. Verstehst du, ich kann alle Wunder erklären in der Bibel letztendlich. Aber das muss ich nicht erklären. Das ist ein Wunder. Und wenn ich erklären könnte, ist das kein Wunder mehr. So. Aber, weißt du, das ist nämlich das Erstaunliche. Wenn du alles verstehen willst, bis du verstehst, ist alles viel zu spät. Genau. Siehst du hier, wo die ganzen Leitungen gehen, wie die ganzen Lichter? Verstehst du? Und wo der Strom herkommt, ich weiß auch nicht. Aber es ist da. Und ich gebrauche es. Und genauso die Gnadengaben Gottes, die Segnungen Gottes, die Verheißungen Gottes, gebrauche es einfach. Erlebe, entdecke die Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, wenn du Gott in dir hast und Gott in dir brennt, bei den meisten brennt er nicht. Verstehst du, so schön, dass der Herr da ist. Aber du sollst die Herrlichkeit Gottes erleben. Derselbe Geist, heißt es in meiner Bibel, der Jesus aus dem Grab, aus dem Tod herausholt, derselbe Geist wird unser Leibe lebendig machen. Unsere toten Leibe. Mein Leib ist tot. Verstehst du, was kann ich schon? Gar nichts. Aber wenn die Kraft Gottes einkommt und wenn der Heilige Geist durch mich fließt, tut, da bin ich elektrisch. Verstehst du? Bin ich elektrisch? Seid vorsichtig, berührt mich nicht. Bin gefährlich. Explosiv. Derselbe Geist, Römer 8, Vers 11. Derselbe Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig, macht uns funktionsfähig. So erscheint die Herrlichkeit Gottes, so wird sie nun sichtbar. Du erwartest etwas und deshalb sei voller Erwartung, aber sei nicht, so stelle ich mir das vor. Gott kommt immer so, wie du dich nicht, die ihn nicht vorstellst. Total anders. Total anders. Gott kommt nie durch den Haupteingang. Gott kommt immer durch die Hintertür. Also, bisher habe ich so Gott kennengelernt. Wenn du ihn verstehen würdest, richtig begreifen würdest, wenn du ihn erblicken würdest, wenn du den ein einziges Mal, nur ein einziges Mal, Bruder, Schwester, wenn du Gott nur ein einziges Mal erleben würdest, wie er echt ist, nicht nur in der Theorie, da würdest du auf alles andere pfeifen, auf alles andere verzichten, dann würdest du nicht mehr so jämmerlich dich benehmen? Da würdest du ganz anders auftreten? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst? Da würdest du ganz anders reagieren, wenn der Teufel mit seinen Attacken sich dir in den Weg stellt. Du würdest wissen, die Kraft des Universums, der allmächtige Gott ist in mir. Oh, mit meinem Gott springe ich. Und dann kommt der Teufel, lass dich fallen. Nein, ich werde mich nicht fallen lassen. Ich werde dem Teufel keinen Gefallen machen, aber wenn ich mal falle, ich weiß, Gott fängt mich auf. Total anders. Und ich muss lernen, Gott nicht nur meine Probleme und meine Anliegen zu nennen und zu sagen und zu klagen, oh Gott, du siehst. Nein, ich soll wissen, Gott ist der Löser aller meiner Probleme. Er ist der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Ich soll auf Schlangen und Skorpione treten. Das ist, was Gott mir gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal Skorpione gesehen hast. Ich musste lang wandern. Ich habe in Israel keine Skorpione gesehen, aber in Litauen, auf der Straße, auf der Asphaltstraße, plötzlich denke ich, das ist eine Spinne. Nein, das ist keine Spinne. Das ist kein Krebs. Das ist ein Skorpion. Und dann habe ich gesagt, Kinder, weg. Fix, weg hier. Ist gefährlich, verschiss. Wenn du mit so einem Vieh zusammenkommst. Aber du sollst auf Schlangen und Skorpione treten und sagen, hier bin ich. Und sich nicht fürchten. Weißt du, wenn du Gott begegnet bist, hast du keine Furcht vor Skorpionen und Schlangen. Da packst du die Schlange und wedelst und drehst sie rum. Verstehst du? Ja, Spinnen auch, verstehst du? Ich weiß, ich kenne. Ich habe euch im Internet irgendwo immer so ein Bild geschickt, wie so ein Krebs da oder so, was weiß ich, so ein Vieh Spinnen frisst. Das kannst du anschaffen. Nur nebenbei. Der Geist der Herrlichkeit. Wenn der Geist der Herrlichkeit über unser Leben kommt, dann fürchten wir uns nicht mehr. Dann schrecken wir nicht zusammen. Dann zucken wir auch nicht mal zusammen. Wir wissen, Gott ist bei uns. Gott hat es zugelassen. Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Halleluja. Und wir gehen weiter. Wir sehen nicht mehr mit unseren natürlichen Augen. Wenn du Gott geschaut hast, hast du keine natürlichen Augen. Weißt du, wenn du einmal in die Sonne geschaut hast, bei der Sonnenfinsternis, verstehst du, dann sind deine Augen ausgebrannt. Verstehst du? Und wenn du Gott geschaut hast, dann hast du nicht mehr diese natürlichen menschlichen Augen. Deine Augen sind geöffnet und du siehst ihn in einem unsichtbaren Licht. Wenn Jesus in uns ist, 1. Petrus 4, Vers 14, dann ruht der Geist der Herrlichkeit über uns. Halleluja. Der Geist der Herrlichkeit ruht über uns. Weil derselbe Geist, der über Jesus ruhte, der ruht über uns, wenn Jesus in dir ist. Diesen lebendigen Jesus von Jordan, vom Johannes den Täufer, wenn du den aufnimmst. Du nimmst Jesus auf und jetzt bitte halt dich fest. Ich will dir noch mehr Wahrheit sagen. Ich verkündige ja nur Wahrheiten. Und das umsonst und kostenlos. Wenn du Jesus aufnimmst, du nimmst alle seine Vorteile auf, aber halt dich fest, auch alle seine Nachteile. Weißt du, was das heißt? Du nimmst seine Segnungen auf, aber auch seine Leiden, dass du mit Jesus mitleidest. Verachtung, das Kreuz. Verstehst du? Nicht nur die meisten wollen nur die Segnung des lieben Gottes haben und des Heilands haben. Nein, du nimmst Jesus vollkommen auf, so wie er ist, mit Haut und Knochen. Wie lese ich denn weiter hier? 2. Mose 33, Vers 14. Gott sagt, meine Gegenwart will mit dir gehen, lieber Moses. Meine Gegenwart, mein Heiliger Geist will mit dir gehen. Und wenn du den Heiligen Geist hast, da geht die Gegenwart Gottes mit dir. Egal, wo du hingehst. Da musst du dich nicht Gedanken machen, ist der Herr mit mir oder nicht. Nein, Gott ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Hab den Heiligen Geist, hab Jesus in dir. Und dann hast du diesen daseinenden Gott, der dich begleitet Tag und Nacht. Gott kennt deine Wege. Hier, 2. Mose 33, 13 nochmal. Weißt du, Gott kennt deine Wege und er sagt hier, ich kenne deine Wege, die du einmal gehen wirst. Ich bin schon lange diese Wege gegangen. Gott kennt sie auswendig. Er hat extra diesen Weg für dich asphaltiert und bereitet. Wenn du gehst, Gott geht dir voran. Und er geht hinter dir mit der Wolkensäule. Verstehst du? Das ist der liebe Gott. Gott geht voran und er sichert dir alles ab, nach links und rechts, dass dir nichts passiert. Die schützende Macht. Die Stimme des Herrn bereitet dir den Weg. Es ist der Geist der Weisheit, der Erkenntnis des Rates, der Offenbarung, der Erkenntnis des allmächtigen Gottes. Gott bereitet uns den Weg. Du musst nur ihm hinterhergehen, ihm nachfolgen. Die Herrlichkeit Gottes ist immer bei uns, wenn du den Heiligen Geist hast. Und er wird bei euch bleiben alle Tage. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, nicht nur Jesus zu haben. Ich glaube an Jesus. Nein, du musst auch an den Heiligen Geist glauben. Und der Heilige Geist wird ewiglich bei uns sein. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehen würde, würde der Heilige Geist gar nicht kommen. Aber ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, einen anderen Beistand schicken. Und du brauchst den Heiligen Geist. Und ich werde dir vorangehen, sagt der Herr. Wir bekommen all das zurück, wenn Gott mit dir geht, was der Teufel uns geraubt hat, was er uns vorenthalten hat. Gott wird dich segnen auf der ganzen Linie. Du bekommst eine ganz neue Identität. Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt zum Pharao gehe und sage, lass mein Volk gehen, der wird mir gar nicht glauben. Geh, geh. Und als Moses dorthin ging und vor dem Pharao stand, der kannte noch im Palast sich vielleicht ein bisschen aus, als er dort stand mit seinem Hirtenstab, lass mein Volk gehen. Ja, wer bist du? Wer ist dein Gott? Und so weiter. Weißt du, da stand Mutterseelen allein, aber der ganze Himmel war bei ihm. Das ist, wie man die Herrlichkeit Gottes erlebt. Da gehst du irgendwo hin und der ganze Himmel ist bei dir. Diese himmlischen Heerscharen, dieser Berg voller feurigen Rosse, das ist alles da. Du bekommst eine ganz neue Identität, ganz neue Würde. Weißt du, du bekommst die Herrlichkeit Gottes, was vorher mangelte, was vorher gar nicht da war, plötzlich ist alles da. Plötzlich erblickst du die Güte Gottes. Gott ist gut zu mir, Gott liebt mich. Wer Gott einmal sieht, wer ihm einmal begegnet ist, der ist nicht mehr derselbe. Und das ist was ich predige, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne. Dass Menschen Gott begegnen, dass sie nicht mehr dieselben sind. Dass sie verwandelt, verändert sind. Umgekrempelt, umgebaut. Sehend. Ja, fast. Bitte verzeiht mir, aber was ich glaube, wie hypnotisiert. Nicht von mir, sondern vom Heiligen Geist. Getrieben vom Geist. So wie Paulus sagt, nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen. Ich kann es nicht lassen, tut mir leid. Und diese Leute in der Bibel haben Gott erlebt, Petrus hat Gott erlebt, Johannes hat Gott erlebt, die konnten ausgepeitscht werden. Weißt du, die Juden haben versucht, den Jesus auszutreiben, die konnten Jesus nicht austreiben. Wir können nicht lassen, von dem zu reden, von dem zu singen, von dem zu predigen, diesen Namen zu proklamieren, den wir gesehen und betastet haben. Die leben ein anderes Leben. Wer Gott einmal geschmeckt hat, Das ist nicht mehr dasselbe. Den kann man nicht mehr abspeisen mit Theologie, mit Bibelsprüchen, mit irgendwelchen Bibelversen. Nein, der ist ergriffen, der weiß, der Gott erst gesehen. Erblicke Gott und du erblickst eine Welt, eine ganz total andere Welt. Dein Horizont wird gesprengt. Wie heißt es in Psalm 23? Die Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich bei welchen Anlässen. Nein, ewiglich. Moses wollte diese Herrlichkeit sehen. Ganz kurz noch, 2. Mose 33, Vers 17. Und der Herr sprach zu Moses, auch das, und jetzt pass auf, wie erlebe ich die Herrlichkeit Gottes? Auch das, was du jetzt gesagt hast, Moses, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das ist wichtig, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, muss Gott dich beim Namen kennen. Verstehst du? Und zwar bei deinem richtigen Namen. Nicht Johannes Matthäus, das ist nur der Name von meinen Eltern, die sie mir verpasst haben. Gott hat uns einen Namen gegeben, was im Buch des Lebens geschrieben steht, dieser Name. So, und Moses sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen, oh Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Bete, wenn du nach Hause kommst, bete, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht solltest du das mal 3 Wochen als Gebetsanliegen machen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wie geht's weiter? Und der Herr sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Pass auf, lies mal, vorübergehen lassen. Morgen, um die Zeit. Und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wenn ich mich gnädig bin, bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und weiter. Und er sprach weiter zu mir. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, Bruder, Schwester. Auch wenn du es willst, auch wenn du 10-mal willst. Und alles in dieser Welt hergibst, um das zu erleben, kannst nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, wenn er mich sieht. Und der Herr sprach zu mir, wieder, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, und wenn ich meine Herrlichkeit, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht an dir, will ich, jetzt pass auf, dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten. Verstehst, dass du nichts siehst. Und meine Hand über dich halten. Hör zu, diesen Vers musst du unterstreichen und ausmalen und wie auch immer. Und ich will meine Hand über dir halten. Das ist nicht diese schützende Hand, bewahrende Hand. Nein, dass du nichts siehst. Dass du nichts hörst. Das ist zuerst mal primär hier. Und ich will vorübergehen. Denn ich will meine Hand von dir tun und du darfst hinterher mir nachgucken und mir sehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Verstehst du, was ich hier vorgelesen habe aus der Bibel? Du kannst mich nicht sehen. Er hält uns die Augen zu. Wie erlebe ich die Herrlichkeit Gottes? Ich will aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich sage, wie es bei mir passiert. Du siehst Gott, wenn er seine Hand von dir wegnimmt. Hast du das gehört? Du siehst den Herrn, wenn Gott seine Hand von dir wegnimmt. Was das einmal heißt. Dann siehst du plötzlich, was dir fehlt. Was du vermisst. Was du mal gehabt hast. Was du einmal warst. Wenn es die Hand von dir wegnimmt. Mensch, ich war noch so jung. Ich war noch so gesund. Ich war noch so erfolgreich. Plötzlich nimmt er die Hand weg. Und du merkst, wie es mir einmal ging. Es ging mir so gut. Verstehst du, es ging mir so gut. Jetzt versteh mich etwas. Dann weißt du, wenn du kein Brot mehr hast, dann weißt du, wie das Brot schmeckt. Wenn du kein Wasser mehr hast, kein vernünftiges Wasser mehr hast, dann weißt du, wie gutes Wasser schmeckt. Ich werde meine Hand wegnehmen. Ich will dir etwas sagen, was viele Pastoren nicht sagen. Wir erleben Gottes Herrlichkeit, wenn Gott seine Hand wegnimmt. Herr, wo bist du? Überall suche ich dich. Wo bleibst du? Ich bete, ich faste, ich mache alles, ich singe, mache Handstand für dich und du bist gar nicht da. Weißt du, das ist ein ungewöhnlicher Weg, um Gott kennenzulernen. Wenn ich meine Hand von dir wegnehme, wenn ich deine Gebete nicht mehr erhöre, wenn ich nicht mehr dir beistehe, wenn du vom Unglück zu Unglück rennst, von Katastrophe zu Katastrophe, wenn du meine Güte nicht mehr siehst, wenn mein Segen ausbleibt, wenn der Regen ausbleibt, wenn es nicht mehr Tag wird, verstehst du mich? Wenn Gott kurz seine Hand von uns wegnimmt, merken Sie mir sofort unsere Hilflosigkeit, unsere Ohnmacht. Ich bin verloren, Herr, ich bin nackt, hat Petrus geschrien, als Jesus ihm begegnete. Gott sagt zu Moses, wenn ich meine Hand mal abziehe von dir, wenn ich von dir mal abwesend bin, dann merkst du meine Herrlichkeit, was ich bin, was ich bin. Mein Fehlen, mein Schweigen, du wirst merken plötzlich, da fehlt alles, da bricht die ganze Welt zusammen. Verstehst du, was ich sage? Da lernst du erst Gott kennenlernen. Herr, ich will wieder diesen alten Gott haben, wo ich um jeden Krümel Brot bitten muss. Verstehst du? Dann merkst du plötzlich, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, muss ich immer und immer und immer wieder haben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Weißt du, solange uns gut geht, Gott segne uns. Verstehst du? Aber wenn er seine Hand wegnimmt, was du in ihn und an ihm gehabt hast, das merkst du plötzlich. Durch das Negative siehst du erst das Positive, Bruder, Schwester. Durch das Negative, das, was seine Macht ist, merkst du, wenn die Macht Gottes nicht mehr da ist, wenn dich niemand mehr hält, wenn dich niemand mehr auffängt, wenn niemand mehr hinter dir steht, dann merkst du, was deine Gerechtigkeit ist, wenn die alle über dich herfallen und dich verdammen und verfluchen und verwünschen. Dann merkst du plötzlich, was der Friede Gottes ist, wenn der Friede Gottes nicht mehr da ist. Wenn du Gottes Herrlichkeit erblicken möchtest, und ich sage dir jetzt, wenn du die Herrlichkeit Gottes erblicken möchtest, musst du zuerst mal die Hölle kennenlernen. Der William Booth, der Begründer von der Heilsarmee, wurde mal gefragt, was ist die beste Ausbildung für die Heilsarmee-Soldaten? Dann hat er gesagt, weißt du, man sollte diese jungen Kandidaten einfach mal über der Hölle, eine Minute über die Hölle hängen lassen und mal gucken, was die Hölle ist. Dann sind sie die besten Soldaten, Heilsarmee-Soldaten. Wenn du die Hölle mal gesehen hast, weißt du, wenn du das Elend, die Not mal gesehen hast, dann weißt du, Gott, Gott, ich brauche dich, ja, ich muss dich haben. Wenn du das Kreuz einmal gesehen hast, dann weißt du, wie grausam Gott ist, was er zulässt, dass er seinen eigenen Sohn dort verbluten lässt. Dann hast du plötzlich sagen wie Petrus, ich kenne diesen Menschen nicht, von was redet ihr hier, was predigt ihr da? Oder mal, was sprichst du? Gottes Herrlichkeit sieht man in der Niedrigkeit, in der Einfachheit, in der Unkompliziertheit. Gottes Herrlichkeit sieht man in der Bescheidenheit, in der Stille. Da ist überhaupt nichts da. Und trotzdem merkst du, der ferne Gott ist näher, als ich denke. Weißt du, wenn Gott Jesus näher gewesen ist, war es am Kreuz von Golgatha. Als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat der Vater auf den geguckt, dass sogar die Sonne den Schein verloren hat, dass die Erde bebte. Verstehst du? Das war die Stunde Gottes. Die Menschen begegnen Gott im Stall. Hier treffen die Weisen den Allmächtigen und tun ihre Schätze auf. Die Schriftgelehrten, die haben ihren Hintern nicht bewegt. Verstehst du, die haben gewusst, wo Jesus geboren werden sollte, der Messias. Aber die sind nicht dorthin gegangen. Die waren zu religiös. Oder es war nicht fromm genug für sie. Was soll Gutes aus Bethlehem kommen? Oder wie der Nathanael sagt, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Erblicke Gottes Herrlichkeit, Römer 1. Die Spuren Gottes. Also, geh in den Wald. Bevor du irgendwo in eine Kirche gehst und bis 10 zählst, geh lieber in den Wald und schau der Ameise zu. Verstehst du? Oder der Biene, der Mücke. Wie heißt es denn? Die Heiden, die Ungläubigen, die Menschen, die wissen, die erkennen die Größe Gottes in der Schöpfung. Wie groß ist der Herr? Die erkennen Gott. Wie er aus dem Chaos Kosmos macht. Und die Schöpfung ist überall da. Und überall in der Schöpfung findest du die Fingerabdrücke Gottes. Die Spuren des Allmächtigen. Soll das alles durch Zufall entstanden sein? Nee. Nur Blöde glauben das, dass der Mensch von den Affen abstammt. Aber ich möchte mit den Affen nicht verwandt sein. Verstehst du? Da ist überall perfekte Ordnung. Nur da, wo der Mensch hinkommt, da bringt er Chaos hin. Für den gläubigen Menschen ist das die Schöpfung das Werk Gottes. Und die Schöpfung geht weiter in der Erlösung. Und dann endet in der Vollendung. Das ist was uns die Bibel den Weg weist. Wenn du einmal die Schöpfung erkannt hast, ist das wirklich alles? Hat Gott noch mehr? Und Gott hat noch mehr. In der Offenbarung Gottes, dann liest du zuerst in der ersten Seite der Bibel, und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und an der letzten Seite der Bibel siehst du die Hütte Gottes bei den Menschen. Wer die ersten paar Zeilen der Bibel nicht glaubt und nur an Evolution glaubt und Urknall glaubt und all den Käse glaubt, der kann auch die letzten Zeilen der Bibel nicht glauben. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das neue Jerusalem kommt herunter. Aber ich kann es glauben, Gott hat uns geschaffen, jeden einzelnen Menschen. Weißt du, er gibt zu jedem Topf den Deckel. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Verstehst du? Und es kann nicht durch Zufall ein Hufeisen geben oder ein Computer oder ein Auto. Zufall und schon passiert. Nein, solche Knalls, die funktionieren nicht, nur bei Dummen. Überall ist ein Hersteller, ein Schöpfer vorhanden. Und Gott hat einen Plan mit dir und mit deinem Leben. Und Gott will seine Herrlichkeit zeigen. Fang an zu gucken, diese Pflanzen, die Blumen. Und schau deinen Nachbar an, kneif ihn mal. Und du wirst merken, der ist lebendig. Die Schöpfung war nötig zur Offenbarung der Liebe Gottes, der Selbstverklärung des Herrn, dass der Herr mit einem kommunizieren kann, der Selbstverherrlichung Gottes. Deshalb war die Schöpfung da. Wie groß ist mein Gott, wie wunderbar er alles geschaffen hat. Der Mensch war schon vor dem Urknall geplant und vorgesehen, vor Grundlegung der Welt. Unsere Entstehung ist anders als Zufall und du bist kein Zufallsprodukt. Die Herrlichkeit Gottes, Gott geht mit dir, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du nicht spürst, heute, gestern, über gestern verfügst du nicht mehr und über morgen verfügst du auch noch nicht, aber es ist heute, heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Gnadenstunde. Also, das ist alles so perfekt eingerichtet in dieser Welt. Die Neigung der Erdachse und so viel Grad. Wenn die sich ein bisschen verschiebt, haben wir hier Wüste oder Eiswüste oder was weiß ich. Von Michelangelo wissen wir, wie er so war. Er hat aus so vielen Marmorklotze prächtige Figuren herausgearbeitet. Und er wurde einmal gefragt, ja, Herr Michelangelo, wie machen Sie das? Dann sagt er, ich schlage nur weg, was nicht hingehört. Ich schlage nur weg, was nicht hingehört. Und genau das ist, was Gott macht. Er schlagt nur weg, was in unserem Leben nicht hingehört. Da ein Brocken und da ein Brocken und da ein Brocken. Und plötzlich kommt diese Skulptur. Dieser junge David oder was auch immer. Er hat es in seinem Geist gesehen, das muss weg und das muss weg. Und Gott weiß, was von unserem Leben noch alles weg muss. Ja, Gott ist groß. Wie erlebt man die Herrlichkeit Gottes? Gott hat dich geschaffen, dass du schöpferisch bist, dass du seine Werke hier, heute, jetzt und jetzt im Augenblick fortsetzt. Gott hat dir, und jetzt komme ich noch so einen Gedanken ganz schnell, ich will ja auch fertig werden und nach Hause, und morgen früh bin ich auch wieder da. So, ich will noch ein paar Gedanken noch in den Raum stellen. Gott hat dir Feinde und Schwierigkeiten in den Weg gestellt. Und ich sage dir, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Die Schöpfung geht weiter. Das gibt doch Sinn, dass das weg und das wegkommt und das wegkommt. Dein Leben wäre ohne deine Feinde nicht denkbar, Bruder, Schwester. Ohne Schwierigkeit wäre es nie denkbar. Ohne Krankheit, ohne Not wäre dein Leben nicht denkbar. Ohne Widerstände wäre dein Leben nicht denkbar. Aber die haben dich stark gemacht. Dein Feind ist dein Trainingspartner. Ein Feind in deinem Leben ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich noch lieb hat. Verstehst du? Dass Gott noch zu dir ist. Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Auf dich wartet eine neue Salbung, ein neuer Segen. Was wäre David ohne Goliath geworden? Ein guter Hirte. Aber, verstehst du, aber gerade der Goliath hat ihn provoziert. Ich komme im Namen des Herrn zu dir. Was wäre Jesus geworden ohne Feindschaft? Stell dir vor, Jesus wäre im Bett gestorben. Der hätte uns nicht erlösen können. Aber, und er wollte auch nicht einmal im Garten Gethsemane sterben. Er wollte am Kreuz sterben. Das Kreuz war sein Plan. Da wäre das Erlösungswerk irgendwo anders nicht zurechtgekommen. Er hat seinen Auftrag gehabt. Je größer der Feind in deinem Leben ist, desto größer ist der Sieg. Verstehst du? Die Herrlichkeit Gottes. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Weißt du, auf was du dich einlässt? Denk drüber nach. Je höher die Position Gott für dich vorgesehen hat, desto mehr Widerstand, desto mehr Kämpfe, desto mehr Anfechtung, desto mehr Versuchung, desto mehr Trouble hast du in deinem Leben. Deine Feinde haben die Funktion, dich nach oben zu bringen, nach oben zu schleudern, nach oben zu treiben. Deine Herausforderungen bringen dich nach oben. Lassen dir deine Kräfte entdecken. Na, jetzt will ich das nicht mehr sagen. Ich wollte jetzt über Nimrod noch was, ein paar Gedanken sagen, 1. Mose 10. Ich sage nur eins, Nimrod war ein Sohn Hams, ein Verfluchter und so weiter. Und da heißt es, und er war ein großer Jäger vor dem Herrn. Verstehst du? Und die meisten verstehen nicht, was das alles ist, aber ich will es auch nicht mehr groß erklären heute und so weiter. Aber weißt du, er hat Babel beherrscht, er hat alles in den Griff bekommen, er war ein großer Jäger vor dem Herrn. Er hat sich hat nicht hingenommen, verflucht, 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 verdammt und so weiter. Nein, er hat gesagt, mit Gottes Hilfe, ich mache das, ich schaffe das. Das heute gehört mir. Und er hat den Zustand nicht hingenommen, wie es war. Er hat Mut zur Veränderung gehabt. Er hat sich empört, mir reicht's, und hat widerstanden. Ein großer Jäger vor dem Herrn war Nimrod. Und du solltest auch ein großer Jäger vor Gott werden. Und sagen, ich gebe mich nicht auf. Ich resigniere nicht. Ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Nimrod hat so viel geschaffen. Musikinstrumente und. Lies mal 1. Mose 10, was der Nimrod alles gemacht hat. Er war ein großer Jäger vor dem Herrn. Natürlich, die meisten Bibelausleger kommen das negativ und sagen, das war ja war ein Verfluchter, ein Farbiger und so weiter. Sohn Hams. Nein, er hat aus seinem Leben was gemacht. Er hat aus seinem Leben was gemacht. Er hat nicht hingenommen. Verstehst du? Er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und hat alles koordiniert und so weiter und hat ja gewirkt. Solange es Tage, solange es seine Zeit war, er hat das Optimalste gemacht. Was es auch alles ist. Ich kann noch eine Predigt, habe noch ein paar Seiten hier, aber das tue ich nicht mehr. Erwarte von Gott, dass Gott dir zeigt, dass auch du ein großer Jäger oder Jägerin vor dem Herrn bist und deine Pfeile abschießt und nicht Spaß mit deinen Pfeilen. So viele Christen sind kleinkariert wie der eine da beim Elisa. Schieß 20 Pfeile ab, dann wirst du 20 Siege haben. Ein gewaltiger Jäger vor Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns zu Jägern machst und nicht zu Gejagten. Herr, und wir sollen einfach aufstehen, wir sollen für dich arbeiten, wir sollen aus unserem Leben das Optimalste machen und wir sollen, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir deine Herrlichkeit sehen und deine Herrlichkeit wirkt, wenn nichts mehr da ist, wenn nichts mehr passiert, wenn wir die Ferne Gottes erleben und spüren und merken, dass du so weit weg bist. Aber nein, Herr, in der Stunde, in diesem Augenblick, wo wir die Ferne Gottes erleben, bist du uns ganz, ganz, ganz nah. Halleluja, ich preise dich und ich segne alle meine Geschwister. Amen.